Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Gruppendynamik.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und heute geht es um Eisberge, Alphatiere und Machtkämpfe. Nein, keine Folge aus der Reihe Gleichstierleben. Wir sprechen vielmehr über Gruppendynamik, über die dynamischen Prozesse, die sich in menschlichen Gruppen abspielen. Mein Gast ist Reingard Lackinger aus Götzis. Für sie gibt es keine einfache Berufsbezeichnung. Sie ist diplomierte Sozialarbeiterin, macht aber heute Unternehmensberatung und Supervision. Und sie benutzt bei ihrer Arbeit die Transaktionsanalyse, ein spannendes Persönlichkeitsmodell, über das wir im Laufe des Gesprächs noch mehr erfahren werden. Herzlich willkommen, Reingard.
Hallo, Michael.
Was verstehst du als Fachfrau eigentlich unter einer Gruppe? Ist jede Ansammlung von Menschen, zum Beispiel auch auf einer Veranstaltung, automatisch eine Gruppe?
Also im Sinne der Gruppendynamik als Theorie ist nicht jede Ansammlung eine Gruppe. Man unterscheidet eben zwischen Gruppe und Menge oder Masse. Und eine Gruppe zeichnet sich aus dadurch, dass es Menschen sind, die in einer bestimmten zeitlichen Dauer miteinander auf irgendeine bestimmte Richtung hin sich zusammentun, um irgendwas zu machen. Die haben die Möglichkeit, direkt im Kontakt miteinander zu sein und bewegen sich auf ein bestimmtes Ziel hin, kann man sagen, oder teilen eine Aufgabe zumindest.
Ja, also Ziel und Intention ist dann das, was die Gruppe zusammenhält?
Das ist mal sicher so eine Anfangsmotivation.
Eine Gruppe, so sagt man ja, ist mehr als die Summe der Menschen darin. Wie kommt eigentlich dieses Mehr zustande?
Also das Mehr kommt zustande durch das Zusammenwirken der Individuen, die miteinander einen Prozess gestalten. Und zudem ist es nur so, dass eine Gruppe nicht in einem luftleeren Raum existiert, sondern immer in einem bestimmten Kontext. Die hat immer eine Struktur, die sie ausbildet und die wirkt natürlich auch nur ein auf dieses Geschehen.
Könntest du mal sagen, was du mit Struktur meinst? Also ich bin immer noch so auf dieser Spur, gibt es Eigenschaften, Qualitäten, die nicht bei dem einzelnen Menschen sind, der in der Gruppe ist, sondern die dann wirklich die gesamte Gruppe auszeichnen?
Also Eigenschaften in dem Sinn nicht, die gibt's nicht, aber es gibt durchaus Mechanismen oder sowas wie Eventualitäten, wo man sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass das auftritt, ist sehr, sehr hoch.
Könntest du dafür mal ein Beispiel sagen?
Meistens hat eine Gruppe einen Anfang und ein Ende. Und am Anfang ist es so, dass dort die Mitglieder sich in der Regel nicht kennen, beziehungsweise in diesem Kontext nicht kennen. Und das ist was, wo eher Druck macht und Stress. Und das wiederum bedeutet, dass bei den Mitgliedern so diese Grundmuster rauskommen. Also wie wir alle unter Druck zurückgreifen, die wir als Kinder erlernt haben, mit denen wir erfolgreich waren. Das ist eine Zeit, die für die meisten Menschen eine große Unsicherheit bedeutet. Und das wiederum heißt, dass es am Anfang von Gruppen was braucht, wo Orientierung verschafft.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen, was wäre denn so ein Muster oder so ein, zwei Beispiele für Muster, auf die wir dann zurückgreifen? Die Gruppe kommt neu zusammen, wir sind unsicher. Was beobachtest du dann häufig?
Das sind Muster, wie gestalte ich Beziehungen zum Beispiel. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Menschen. Die einen sind eher beobachtend, abwartend, ängstlich. Die anderen sind sehr offensiv und quatschen gleich vor sich hin. Also was habe ich gelernt, was ist eine Gruppe? Ist das ein feindlicher Ort oder ist das ein Ort, wo ich willkommen bin? Wie sind dort die anderen? Was habe ich darüber gelernt? Wie die anderen sich verhalten? Wollen die mich ausschließen? Oder wollen die, dass ich mich anpasse? Wie funktioniert Gruppe? Wie hat man dort zu sein? Und alles das bringen wir mit in Gruppen. Und das wirkt. Und gerade in den ersten Phasen verhalten wir uns halt dementsprechend.
Also wenn ich dich höre, gibt es einerseits dann bei den Menschen Vermutungen, wie die Gruppe tickt und wie die anderen ticken und gleichzeitig auch eigene Glaubenssätze. Ich bin jemand, der wird gewollt oder nee, man mag mich ja eher nicht. Das wäre so die Phase, wo sich eine Gruppe formiert. Also ich kenne auch diese Begriffe aus dem Englischen, forming, storming, norming, performing. Also das wäre so diese Forming-Phase. Was wäre denn so aus deiner Sicht die nächste Phase, in die manche Gruppen gehen?
Ich habe eine schöne Übersetzung gefunden für diesen Phasen, die mir eigentlich viel besser gefällt. Die Forming-Phase hieße Kontakt. Wer bist du? Wer bin ich? Sich ein bisschen kennenlernen, schauen, was geht da so. Und wenn das in halbwegsiger Sicherheit erledigt wurde, dann kann man zur nächsten übergehen und die hieße in der Übersetzung Konflikt.
Ui, also nach Kontakt kommt gleich der Konflikt.
Ja, im Prinzip schon, ja. Also zunächst ist man mal vorsichtig und schaut und dann geht's drum, wo ist mein Platz und wie viel davon habe ich und wie viel Einfluss habe ich, was kann ich da tun, wo sind die Grenzen? Was sind die Normen in dieser Gruppe, um dazuzugehören? Es gibt da eben dieses schöne Bild vom Eisberg, das du in deiner Anmoderation schon genannt hast, wo eben davon ausgeht, dass es da einen Teil über der Wasseroberfläche gibt, wo es um die Sache geht, und einen Teil, der unter der Wasseroberfläche ist. Dort geht es im Wesentlichen um drei große Themen. Das eine ist Zugehörigkeit. Wie muss man sein oder was muss man mitbringen, damit man hier dazugehören darf? Das andere ist Macht. Und um das geht's eben in dieser zweiten Phase des Konflikts. Also die Gruppendynamik begreift jetzt Macht nicht als was Negatives, sondern Macht im Sinne von Machen auch. Was ist machbar? Und inwieweit kann ich meine Ideen hier auch umsetzen? Und das dritte Thema sind die Beziehungen, die man untereinander hat. Wer ist wem wie nah? Wer ist attraktiv in dieser Gruppe, wer nicht? Wer hat viele Freunde, wer wenig? Das sind diese drei großen Themen, um die sich die Gruppendynamik dreht.
Ist das auch so wie beim Eisberg? 10% ist oberhalb der Wasserfläche und 90% sind unter der Wasserfläche. Macht, Beziehungen, Zugehörigkeit. Macht das eigentlich so einen Großteil aus dessen, was in der Gruppe passiert, ist aber unter der Wasseroberfläche?
Das ist natürlich schwer messbar, aber man geht schon davon aus, dass das sehr viel Einfluss hat. Es würde mehr Aufmerksamkeit rechtfertigen, sagen wir mal so.
Mehr als was? Mehr als üblicherweise dem gegeben wird?
Mehr als üblicherweise dem gegeben wird, ja. Also wenn man sich so Arbeitsgruppen, Teams und so weiter anschaut, da bezieht man sich ja immer auf die Sache und steht dann irgendwann da und wundert sich, warum kommt nichts raus. Aber dass man irgendwie mal unter diese Oberfläche sich bewegen würde, das ist in der Regel dann der Fall, wenn es wirklich kracht.
Jetzt sagtest du, es gibt weitere Phasen, die du auch auf Deutsch übersetzt hast, nach Kontakt und Konflikt.
Ja, nicht ich, aber sie wurden übersetzt. In dieser Konfliktphase ging es dann eben darum, auszuhandeln, wie werden hier Entscheidungen getroffen, zum Beispiel, wie gehen wir mit Konflikten um als Gruppe, beziehungsweise ist es auch so, dass Gruppen das auf die Dauer ja auch nicht aushalten. Wenn sie müssen gemeinsam arbeiten, dann können sie das ja nicht im Dauerkonflikt tun. Und wenn es ideal verläuft, kommt es dann zu einer Phase, die sich Kontrakt nennt. Also dort wird dann tatsächlich ausgemacht, so und so tun wir miteinander, das sind unsere Regeln, wir haben einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und dann kann das stattfinden, was man Kooperation nennt. Also die Gruppendynamik redet auch von Arbeitsfähigkeit. Das heißt, die Gruppe muss sich nur mit all diesen Dingen, die da unter der Oberfläche sind, da sehr viel Energie drauf verwenden, sondern kann sich tatsächlich darauf konzentrieren, gemeinsam zu werkeln, im Sinne des Ziels oder der Aufgabe, die halt erreicht werden soll.
Dann kann es doch sicher sein, dass wenn man in der Kooperationsphase ist, dass dann plötzlich auch wieder Konflikte auftreten, unterschiedliche Bedürfnisse, die aufeinanderprallen, und dann muss man wieder neu aushandeln.
Genau, das ist sowas wie eine grobe Landkarte. Das ist nicht zu verwechseln mit der wirklichen Landschaft. Also die schauen unterschiedlich aus. Da gibt's Vor- und Rückschritte, aber es ist so, dass Gruppen lernen. Also die lernen gemeinsam miteinander und mit jeder Erfahrung, die sie machen, entwickeln sie sich. Und mit jedem Mal, wo sie einen Konflikt austragen, können sie das auch besser. Und eignen sich Strategien an, mit denen sie das bewältigen können, was da auf sie zukommt.
Kannst du mal ein Beispiel sagen für so eine Strategie, die dann gelernt wird, auf die man dann in einer weiteren Phase zurückgreifen kann?
Wie treffen wir Entscheidungen? Da gibt's ja unterschiedliche Vorgehensweisen. Man kann das machen demokratisch, mittels Abstimmung. Man kann Entscheidungen treffen mittels, ich gebe dir das Mandat, dass du für mich entscheidest. Man kann Entscheidungen im Konsens treffen. Und je nachdem, was halt funktioniert für diese Gruppe, wird sie das nächste Mal wiederholen.
Wie gehst du damit um, wenn du solche Gruppen begleitest, mit dem Satz, der oft kommt, den ich auch oft gehört habe, also bitte immer schön sachlich bleiben. Also der Appell, wir gucken jetzt nur oberhalb der Wasserfläche und all das, vielleicht auch die Emotionen, die Bedürfnisse, die Werte und so, das lassen wir alles weg. Das ist mir zu ESO, das ist mir zu Emo, das ist mir zu unheimlich. Wie gehst du damit um?
Naja, ich habe ja die Situation, dass es meistens zu meinem Auftrag gehört, diese Dinge an die Oberfläche zu holen. Weil man zu mir ja kommt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Oder wenn man sagt, wir möchten unsere Zusammenarbeit verbessern, wir möchten schauen, wie arbeiten wir miteinander. Und dort sind Gefühle ja nicht auszuklammern. Im Firmenbereich ist das natürlich ein bisschen schwieriger, wobei ich da eigentlich die Erfahrung mache, dass die Menschen sehr, sehr dankbar sind und sehr interessiert, wenn dieses Thema zur Sprache kommt. Dass es da eigentlich schon fast sowas wie einen Hunger gibt, sich da damit auch zu beschäftigen.
Ich kann diesen Hunger immer wieder spüren. Ich kann aber auch die Angst spüren, die dazu führt, dass die Menschen sich schützen wollen. Dieses immer schön sachlich bleiben heißt, ich bleibe auf so einer rationalen Ebene. Wir bleiben im Bild, unter die Wasseroberfläche gucke, dann muss ich mich ja vielleicht auch mal zeigen mit meinen Gefühlen und was ärgert mich jetzt oder was ist meine Sehnsucht. Und das ist gerade für Männer und viele Prozesse in der Wirtschaft sind ja immer noch auch männlich dominiert, auch eine Schwierigkeit, also Hunger und Angst.
Genau, nein, das ist sehr anschaulich, wie das da jetzt geschildert hast, ja. Dort stellt sich natürlich die Frage vom Rahmen, also in welchem Kontext passiert das alles. Ich werde nicht auf einer Fachtagung, wo 300 Konkurrenten neben mir sitzen, Gefühle zeigen. Da bin ich ungeschützt. Und das ist ja auch halt meine Aufgabe, als Leiterin dort für Schutz auch zu sorgen. Beziehungsweise ja halt sensibel zum Schauen, wie ist das Vertrauen in dieser Gruppe? Gibt die Situation das überhaupt her, da in solche Themen einzusteigen? Und das Zweite, was natürlich ganz wesentlich ist in dem Zusammenhang, ist das, was die Transaktionsanalyse eben den Vertrag nennt. In welchem Auftrag bin ich da? Was ist unser gemeinsames Ziel? Was sind meine Aufgaben, was sind deine? Wie lang arbeiten wir zusammen und wie arbeiten wir zusammen? Und in diesem Wie ist da inkludiert, dass wir auch über Gefühle sprechen? Oder ist es da nicht inkludiert?
Das würdest du am Anfang ansprechen und dazu eine Vereinbarung treffen?
Ja, jetzt nicht im ersten Satz. Also immer so, und das kommt eben auch diesem Bedürfnis zugute, dass es da am Anfang einfach in Gruppen auch gibt, dieses Bedürfnis nach Orientierung. Und dort tue ich mal grob skizzieren, was ist der Sinn unseres Zusammenseins, was ist mein Auftrag, weil der kommt meistens oder oft von einer dritten Person, die vielleicht auch gar nicht anwesend ist. Und das muss aber transparent sein. Und wie stelle ich mir das Ganze vor? Und dann fängt ein Dialog an. Eine einfache Frage, ist es in Ordnung, wenn wir da über Gefühle jetzt reden? Und wenn dann ein Ja kommt, dann habe ich einen Vertrag.
Du hast vor ein paar Minuten gesagt, dass üblicherweise zu wenig auf die Geschehnisse unter der Wasseroberfläche, Zugehörigkeit, Macht, das Aushandeln, die Beziehungen gelegt wird. Was kannst du tun als Begleiterin, um einen Raum des Vertrauens zu schaffen, damit all das stärker angeschaut werden kann? Also du wirst es ja nicht einfach auch nur als gegeben hinnehmen, das ist so, sondern du kannst ja auch fördern. Du kannst ja auch bestimmte Dinge tun, damit Vertrauen wächst.
Das ist eine sehr gute Frage, Michael, mit der ich mich schon sehr lang beschäftige, weil es natürlich hochrelevant ist. Vertrauen ist das Risiko, das man eingeht, indem man dem anderen positive Absichten unterstellt. Und das ist ein Risiko, oder? Das liegt da drin, weil es hat nicht jeder gute Absichten mir gegenüber. Aber das ist andererseits auch was, das kann ja nur der Einzelne tun. Das kann ja ich nicht machen. Wie soll ich machen, dass du mir gute Absichten unterstellst?
Du könntest überzeugend lächeln. Und wenn du überzeugend lächelst, jetzt gerade, dann gehe ich davon aus, dass du es nicht böse mit mir meinst.
Ja, kann ich mich möglichst authentisch verhalten zum Beispiel? Also das ist sicher eine vertrauensfördernde Maßnahme. Wenn ich was vertrete, hinter dem ich gar nicht stehe, dann spüren die Menschen das. Und warum sollten sie mir dann vertrauen? Jede Manipulation zu unterlassen, ist eine vertrauensfördernde Maßnahme. Einen klaren Rahmen zu haben.
Diese Orientierung schafft ja auch Vertrauen.
Klare Vereinbarungen, an die man sich auch haltet. Und wenn jemand sich zum Beispiel nicht dran haltet, dass das auch markiert wird, dass man darüber spricht, dass es diesen Rahmen gibt, auf den man sich verlassen kann. Plus, dass ich natürlich schon reingehe und den Eindruck vermittle und das hoffentlich auch so ist, dass ich weiß, was ich tue. Und dass ich ja auch das Vertrauen habe in diese Gruppe. Und ich brauche es ja noch mal mehr, weil ich bin ja allein, wenn ich da reingehe. Die sind ja immer viele. Und ich bin allein und muss auch das Vertrauen haben, man will mir hier Gutes.
Ja, gegenseitiges Vertrauen.
Genau.
Als Moderator von kleinen bis auch großen Zusammenkünften meine ich bemerkt zu haben, dass es in fast jeder Gruppe so bestimmte Typen gibt, die sich zeigen. Also zum Beispiel die Alpha-Tiere und Anführerinnen, die sofort das Wort an sich reißen, so nach dem Motto, er ergriff das Wort und ließ es nicht mehr los. Die stillen Beobachterinnen, dann die mütterlichen Typen, die sich um alle kümmern und sie versorgen, die witzigen. Gibt es sowas in deiner Erfahrung wie wiederkehrende Plätze oder Funktionen in Gruppen, die dann von den entsprechenden Typen eingenommen werden?
Ja, ich tue mir immer schwer mit so Etiketten. Was ich interessanter finde in dem Zusammenhang, es gibt da diese Theorie der Rangdynamik vom Raul Schindler. Er bezeichnet das eben als Ränge, man könnte es aber auch Rollen nennen. Und da kommen eben diese Alpha-Bezeichnungen her, wo er sagt, es braucht für ein Gruppengeschehen, damit dort irgendwas umgesetzt wird, ein bestimmtes Repertoire an Rollen. Und da gibt's eben diesen Alpha, der übernimmt Initiative. Das ist nicht der, der immer automatisch das Sagen hat, sondern das ist eine Person, die in dieser speziellen Situation die Initiative übernimmt. Und die kann aber nur irgendwas umsetzen, wenn es auch die gibt, die da mitgehen. Und man nennt die immer so abwertend Mitläufer, aber das ist irreführend, weil wenn jemand eine Initiative setzt und niemand geht mit, dann kann der schon sagen, ich bin jetzt der Alpha, aber er wird's nicht sein. Also es braucht immer die, die ihn auch mittragen. So eine Gruppe ist ein Spannungsfeld an Kräften. Und da gibt es jetzt einen, der setzt eine Initiative, und sehr häufig kann man beobachten, dass es einen gibt, der sagt, na, aber Moment einmal, also dieser Gegenpart dazu.
Wird ja auch manchmal diskreditiert, das sind die Bedenkenträger und die Bremser, aber in Wirklichkeit siehst du es anders, höre ich raus.
Na, in Wirklichkeit passen die auf, dass nichts verloren geht. Da gibt's irgendwie die Begeisterung der Lemminge, ja, rennen wir ins Meer. Und einer sagt, ja, Moment einmal, aber da geht's ja runter. Sollten wir uns nicht einen Fallschirm mitnehmen? Oder sowas. Also, das ist ja sehr wertvolle, wichtige Position. Ohne die eine Gruppe auch erstarrt. Weil man stelle sich vor, jemand schlagt was vor und alle sagen, ja super.
Das hatten wir in Deutschland von 33 bis 45.
Ja, so ähnlich. Ist ein gutes Beispiel dafür, wie dann mit Widerständen umgangen worden ist.
Die man dann nicht haben wollte. Gibt es neben denen, die die Bedenken mit einbringen und sagen, Moment mal, lass mal gucken, und denen, die die Initiative ergreifen, gibt es noch weitere Funktionen, die wichtig sind?
Ja, na eben die, die sagen, jawohl, wir tragen die Initiative mit. Und was es auch manchmal noch gibt, ist so eine Beratungsfunktion. Es gibt manchmal jemanden, der vermittelt oder sein Fachwissen auch zur Verfügung stellt. Dort und da habe ich gelernt, man könnte es so und so machen, der sozusagen beratend zur Seite steht, so ein bisschen die Stimme der Vernunft.
Weisheit.
Naja, im besten Falle, ja.
Im besten Falle, das. Der Vorteil einer Gruppe gegenüber einem Individuum könnte ja sein, dass sie im gemeinsamen Austausch in der Lage ist, die Dinge mit verschiedenen Augen und aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, ob das jetzt ein politisches Thema ist oder eine zu bewältigende Aufgabe. Und das hat ja eine größere Tiefe und Breite als die einzelne Sicht. Was kann man tun, damit diese Multiperspektive auch wirklich zustande kommt?
Das hängt halt mit dieser Arbeitsfähigkeit zusammen, die ich da vorher beschrieben habe. Und dem, dass eine Gruppe eben dorthin kommt, zu sagen, wir sitzen jetzt da in einem Boot, wir sind aber nicht alle gleich und das macht nichts. Im Gegenteil, das ist gut.
Also erstmal die Unterschiedlichkeit wertzuschätzen.
Das ist Grundvoraussetzung. Wenn Konformismus die Regel ist in einer Gruppe, dann wird das nicht zustande kommen. Das ist dann nicht möglich. Das Problem auch mit diesen Regeln ist häufig das, dass die eben unbewusst sind. Also die wirken so im Untergrund. Das hat niemand gesagt, aber jeder lebt's. Wir müssen alle gleich sein, sonst sind wir nicht gut. Man darf dann nicht dazugehören, wenn man nicht so ist wie wir. Und dann kann es nicht funktionieren. Und wenn man aber zum Beispiel diese Regel sich bewusst macht, aus unter der Wasseroberfläche heraufholt und sagt, schaut's mal, so agiert ihr, möchtet ihr das eigentlich so, dann können die Menschen sich entscheiden und das tun sie in der Regel auch.
Ist das eine deiner Aufgaben, diese unbewussten Regeln, unbewussten Glaubenssätzen bewusst zu machen?
Ja, also im Sinne von einem Angebot. Ich habe folgende Hypothese, willst du sie hören? Da haben wir einen kleinen Vertrag wieder und dann kann ich die Hypothese äußern und dann kann ich sagen, und wie reagierst du jetzt darauf? Ist da ein Körnchen Wahrheit drin oder siehst du das anders?
Du hast ja nun mit sehr unterschiedlichen und vielen Gruppen schon zusammengearbeitet. Ich vermute, dass jede Gruppe anders ist. Hat sie, wie auch Menschen, dann vielleicht bestimmte Stärken, Schwächen, blinde Flecken, wie wir Menschen auch, wie das Individuum auch?
Ja, absolut, ja. Das ist sicher so.
Kannst du da mal ein Beispiel dafür sagen, was so Stärken und Schwächen einer Gruppe sein können?
Ein Gruppenprozess bewegt sich zwischen bestimmten Polen. Es wirken immer unterschiedliche Kräfte. Also man spricht von zentrifugalen und zentripedalen, also nach innen und nach außen. Und jetzt gibt's die Gruppen, die haben einen sehr starken Zusammenhalt. Das kann was Gutes sein. Das kann aber auch bedeuten, dass die keine neue Nahrung kriegen. Irgendwann erstarrt's. Wenn dann zum Beispiel in einem Team, das sehr fest zusammenhält, jemand neuer kommt. dann kann das unter Umständen schwierig sein für die Person.
Und die anderen Gruppen, die sehr stark nach außen gehen, was sind deren hellen und dunklen Seiten?
Da ist natürlich die Gefahr die, dass die auseinanderfallen. Was ist dann das Gemeinsame? Dass sich die einzelnen Mitglieder so weit rausbewegen, dass unterwegs auch einige verloren gehen. Dann ist wieder einer weg. Oh, wo ist jetzt der?
Ja, und wenn man so viel Wechsel und Fluktuation gar nicht möchte, dann kann das ein Nachteil sein. Das, was du gerade ausgeführt hast mit der Polarität, das meine ich auch bei Menschen zu erkennen, dass sie so zwei Grundbedürfnisse haben, die sehr polar einander gegenüberstehen. Also einerseits Zugehörigkeit und andererseits aber auch Abgrenzung, Autonomie. Man könnte auch sagen Freiheit versus Verbundenheit. Wie kann man vermeiden, dass aus der Verbundenheit Gruppenzwang wird und aus der Freiheit sowas wie Isolation, Autismus? Das ist ja für das Design von Veranstaltungen, ob das jetzt ein kleines Meeting ist oder mehrtägiger Kongress, auch eine ganz wichtige Frage.
Naja, indem man diesen Prozess begleitet, der da eigentlich stattfindet. Also eben im Individuum ist ja das auch so, dass ich mir als Individuum immer fragen muss, wie weit passe ich mich an und du mein eigenes mal zurückstellen und wie weit achte ich darauf, dass ich mich auch selber verwirklichen kann. Das sind ja immer Polaritäten, zwischen denen man sich bewegt. Und solange Bewegung herrscht, ist es gut. Wenn irgendwas erstarrt, dann treten meistens Probleme auf.
Also solange dieser Tanz zwischen ich und wir, zwischen Freiheit und Verbundenheit, solange getanzt wird, solange der Kongress tanzt, ist es gut.
Genau. Und dass das halt auch im Gespräch ist.
Dass das Thema ist, dass es thematisiert wird.
Genau, dass es thematisiert wird, dass es Raum kriegt. Methodisch kann das auch Möglichkeiten kriegen, eben so ein Wechsel zwischen Kleingruppen, Einzelarbeiten, Großgruppen. Das kommt ja genau dem zugute, dass so Bewegungen entstehen.
Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du viel mit dem Konzept der Transaktionsanalyse arbeitest. Ich musste erstmal verstehen, dass es nicht um die Analyse von Geldüberweisungen geht. Kannst du die Ziele und Prinzipien der Transaktionsanalyse mal laienverständlich erklären, in der Kürze, die dir möglich ist?
Transaktionsanalyse ist ein Persönlichkeitsmodell, besteht aus vielen, vielen verschiedenen Konzepten, aber grundsätzlich mal erdacht vom Psychiater Eric Byrne, der Psychoanalytiker war und sich eben überlegt hat, er möchte Modelle schaffen, die jeder verstehen kann. Er möchte nicht Modelle haben, wo es einen Fachmann braucht, zu dem er dann 10 Jahre hingehen muss, dass dann irgendwas passiert, sondern er möchte Modelle haben, die auch die Betroffenen vor allem verstehen können. Also es gibt 2 Basisgrundideen in der TA. Die eine ist, alle Menschen sind in Ordnung. Ist das übersetzt, also people are okay, heißt es auf Englisch. Das ist eben diese berühmte Grundhaltung, ich bin okay, du bist okay. Also das hat man vielleicht schon mal gehört. Und das heißt so viel wie, jeder Mensch in seinem Wesen, in seinem Sein ist gut so, wie er ist. Das bedeutet nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was du tust.
Also Hitler wäre okay, aber ich wäre nicht einverstanden damit, was er tut?
Als lebendes Wesen in seinem Sein ist er okay, ja. Aber es hat niemand gesagt, dass es leicht ist, diese Grundhaltung einzunehmen.
Bei manchen fällt es einem schwerer, aber ich spüre, was dahinter steckt, dass es wirklich darin geht, das Sein als Mensch ist erstmal okay.
Genau, also es geht um diese Unterscheidung zwischen Tun und Sein. In vielen psychotherapeutischen Richtungen wird das sehr präzise getrennt, dieses Tun und Sein, und ist eine Definition auch von Wertschätzung. Dass man sagt, in deinem Wesen bist du okay und mit dem, was du tust, bin ich nicht immer einverstanden.
Das war das eine Prinzip?
Das ist das eine Prinzip. Und das andere Prinzip ist, Menschen können denken. Das klingt jetzt so einfach, aber bedeutend tut das Folgendes: Sofern sie nicht irgendwie kognitiv eingeschränkt oder unter Drogen stehen, sind Menschen in der Lage zu denken und Entscheidungen zu treffen.
Man nimmt sie ernst in dieser Fähigkeit.
Genau. Alles, was du tust, tust du aus für dich, von deiner Warte aus gesehen, gutem Grund. Und du tust es nicht, um mir irgendwas zuleide zu tun. Das ist eine Strategie, die du entwickelt hast, um irgendwas zu erreichen. Und in der Regel geht's darum, ein Bedürfnis zu stillen. Da sind wir wieder bei den Mustern. Jetzt ist es häufig so, dass wir in der Kindheit uns Strategien zulegen, weil dort sind wir ja zu 100% abhängig von unseren Bezugspersonen. Das heißt, wir müssen uns Strategien zurechtlegen, wie tun wir, damit die mich versorgen. Und das muss jedes Kind diese Leistung vollbringen, sich da Strategien zu überlegen. Und das ist tatsächlich eine Leistung.
Ja, weil man kann jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Eltern das von ganz alleine und bedingungslos tun, leider, oder?
Genau, und in einer Art und Weise, die auch angemessen dem ist, was ich brauche. Also alle Eltern wiederum versuchen ja auch ihr Bestes. Nur die Frage ist, ob es dann tatsächlich auch das Beste ist. Insofern versucht jedes Kind zu überleben und tut sich Strategien aneignen, mit denen es irgendwie durchkommt. Die können unter Umständen im Erwachsenenalter dann nochmal tauglich sein.
Sagst du mal ein Beispiel?
Es gibt ja Menschen, die machen sich zum Beispiel gern zum Opfer. In der Hoffnung, dass andere dann irgendwas für sie tun. In dem Wunsch, irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen oder in dem Wunsch, Kontakt herzustellen, weil sie irgendwie keine bessere Möglichkeiten haben, stellen sie sich hilflos. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil die Form von Aufmerksamkeit, die man dann sehr wohl bekommt, ist nicht die Form, die satt macht.
Es ist eine Abgabe von Verantwortung ja auch an die anderen.
Genau, und ein Ausblenden dessen, dass ich ja selber denken und entscheiden kann. Dieses Muster fahre ich jetzt und wundere mich, warum ich nie satt wäre und eigentlich keine Beziehungen habe, die befriedigend und auf Augenhöhe sind, die tatsächlich eine Intimität zulassen. Das wäre so ein Muster, das ist auch ein sehr verbreitetes. Die Konsequenz daraus, oder, dass Menschen denken können, ist auch die, dass sie diese Muster, die sie sich angeeignet haben, die können sie sich auch wieder abeignen. Das ist auch ein Kernstück von der Transaktionsanalyse, die Idee des Skripts, dass ich alle meine Muster und Glaubenssätze sozusagen in ein Buch schreibe. Und das macht dann so mein Lebensmuster aus. Und wenn ich in diesem Buch lese, dann kann ich sagen, okay, das ist ein taugliches Muster, das nehme ich weiter. Und das ist ein untaugliches Muster, das höre ich jetzt auf. Neben dem, dass alle Menschen okay sind, ist das eigentlich die positive und optimistische Grundhaltung und Idee der TA, dass sie sagt, jawohl, wir können uns entscheiden und können uns jederzeit auch wieder umentscheiden.
Trotz eingeprägter Muster.
Genau.
Mhm. Weil das Wort eingeprägt sagt ja, es ist nicht nur ein bisschen an der Oberfläche geritzt, sondern es ist irgendwo tief eingebrannt. Aber dennoch ist es möglich, sich anders zu entscheiden, weil wir denken können. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Ich habe ja deinen letzten Podcast angehört.
Welchen?
Zum Thema Lernen.
Mit Gerald Hüther, dem Hirnforscher.
Mit Gerald Hüther als Neurowissenschaftler. Das ist ja ein sehr spannendes Gebiet, dass wir neuronale Netzwerke bilden. Und die können wir aber auch umbilden. Es geht nicht von heute auf morgen, sondern man muss es tun und üben. Und immer wieder dieses neue Muster stärken und immer wieder diesen Weg gehen, bis er so vertraut ist, dass es von selber passiert.
Jeder Mensch kann sich entscheiden. Ist das für alle Menschen, mit denen du dann arbeitest, wirklich eine Selbstverständlichkeit oder was erlebst du da?
Nein, das ist es eben nicht. Und da habe ich kürzlich ein sehr schönes Erlebnis gehabt, eine Ausbildungssupervision. Habe ich das Persönlichkeitsmodell der Transaktionsanalyse vorgestellt. Und da ist einer drin gesessen, also Quereinsteiger, der aus einem handwerklichen Beruf kommt, der 20 Jahre in einer Firma schwer körperlich gearbeitet hat, der ist dann da gesessen und hat gesagt, ja, aber das, was du da erklärst, das bedeutet ja, ich kann mich entscheiden, wie ich bin. Ich habe immer gemeint, ich bin halt so und das ist halt mein Charakter und drum ist das so. Und jetzt sagst du mir, ich kann mich da entscheiden, stimmt das? Und das war so schön, weil der, ja, dem ist wie ein Licht aufgegangen und man hat wirklich zuschauen können. Und das ist für mich so die Motivation, auch diesen Beruf zu machen. Das sind die wirklich schönen Momente, wenn Leute Erkenntnis haben, die sie freier macht.
Jetzt waren wir mit deinen Erklärungen, für die ich dir danke, bei dem einzelnen Menschen. Er ist okay, ich bin okay, du bist okay und bei dem Prinzip, Menschen können denken. Wie kann das jetzt ganz praktisch in der Arbeit mit Gruppen umgesetzt werden, was mich als Moderator natürlich auch sehr interessiert?
Ja, mal zunächst in der Grundhaltung, dass man mal reingeht in der Gruppe, in dem Wissen, das ist jetzt eine Situation, die setzt Menschen unter Druck und das heißt, diese alten Muster kommen raus und das einmal mit Wohlwollen zu betrachten. Zum sagen, ja, das ist jetzt zwar vielleicht nervtötend, was der da tut oder vollkommen dämlich, aber es ist sein Versuch, mit dieser Situation umzugehen und auch sich selber gegenüber, weil ja auch als Moderator und da gerade, da stehst du ja quasi vorne dran, bist du ja der, der am meisten unter Beobachtung steht und unter Druck ist und auch du wirst Dinge tun, wo du dir über dich selber denkst, hat das jetzt sein müssen? Und das einmal mit Wohlwollen zu betrachten und zu sagen, ja, und war jetzt halt mein Versuch und der war halt jetzt vielleicht nicht ganz so gut.
Das ist jetzt mal so das Erste, dass Menschen denken können. Bezieht sich das darauf, was du vorher gesagt hast, dass es auch gilt, Entscheidungen zu treffen und Vereinbarungen miteinander zu treffen in der Gruppe?
Das ist da ganz ein wichtiger Teil da drinnen, dass Dinge vereinbart werden und man sich auch an die dann haltet bzw. neu verhandelt. In meinem Beruf geht es ja auch ganz viel darum, eben so Muster auch sichtbar zu machen, also Reflexion, darüber nachzudenken. Die Arbeitsweise der Gruppendynamik eigentlich ist, mittels Feedback zu sagen, du schau, das habe ich beobachtet bei dir, diese und jene Wirkung hat das auf mich.
Du hast gerade gesagt, als Moderatorin stehst du ja auch vorne, stehst du unter Beobachtung und es geht auch darum, die eigenen Selbstbilder, Muster, Glaubenssätze sich bewusst zu machen, wo sind meine wunden Punkte, wovor habe ich Angst. Wie hast du diese Muster für dich selbst herausbekommen? Wie hast du diese Muster erforscht oder erforscht sie auch noch laufend?
Die erforsche ich sicher laufend. Meine Erfahrung ist, es braucht immer irgendwie so ein bisschen einen Anlass, irgendeine Not. In der Regel ändern Menschen nichts, weil sie sich denken, ach, jetzt könnte ich mal was ändern, sondern es braucht irgendeinen Anlass und das hat es bei mir natürlich auch gegeben. Und durch das habe ich zunächst mal Psychotherapie gemacht. Und dann sind eigentlich die Ausbildungen, die ich auch gemacht habe, immer sehr in Verbindung mit Selbsterfahrung. Die gruppendynamische Ausbildung hat zu 2/3 aus Selbsterfahrung bestanden. Die TA-Ausbildung, wo ich aktuell dran bin, da ist auch sehr viel Selbsterfahrungsanteil. Und habe ich lange Jahre, also 20 Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet in einem sehr schwierigen Arbeitsfeld, nämlich in der Wohnungslosenhilfe. Und dort ist es so, dass Supervision eigentlich eine Überlebensstrategie ist.
In der Supervision bekommst du Feedback und da werden auch deine Muster vielleicht sichtbar.
Ja, beziehungsweise ist es ein Raum, wo mit einer professionellen Person reflektiert wird, was tue ich eigentlich und warum tue ich das und gäbe es bessere Mittel, das zu tun. Wenn man eine belastende Aufgabe im Sozialbereich hat, dann ist das sozusagen Stand der Technik, dass man Supervision macht. Und das ist natürlich ein sehr hilfreiches Mittel, wenn man rausfinden will, wie tick ich.
Lieber Reingard, ich habe in diesem Gespräch unerwarteterweise vieles gelernt, was ich auch ganz praktisch glaube, umsetzen zu können bei der Konzeption und Moderation von Veranstaltungen, wobei wir eigentlich gar nicht explizit über Veranstaltungen gesprochen haben. Aber für mich sind Zusammenkünfte von Menschen, wenn sie denn eben ein Ziel, eine Intention, einen Zeitraum haben, automatisch Gruppen und gruppendynamische Prozesse. Ganz herzlichen Dank für deine Inspirationen und für dieses Gespräch.
Ja, danke dir auch, Michael, für deine interessanten Fragen.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskulturen.